viel Feind, viel Ehr. Mit diesem Wahlspruch des Mannes, um den sich der heutige Podcast dreht, heißen wir euch herzlich willkommen. Es geht natürlich um Georg von Frundsberg, auch Jörg von Frundsberg oder George von Frundsberg genannt, wobei wir beim geläufigsten Namen bleiben und den Helden der heutigen Folge natürlich Georg von Frundsberg nennen werden. Eine der vielen Quellen für den heutigen Podcast ist die erste Biografie Frundsbergs, aus der Feder des Hauslehrers und Sekretärs der Familie Frundsberg, Adam Reisner aus dem Jahre 1568. Hätte es damals schon Podcasts gegeben, hätte der sich wie folgt angehört. Als man zählt der Mindern Jahrzahl 94 Jahr. Hat Kaiser Maximilian nach seines Vaters Tod angefangen allein zu regieren. Zu diesen Zeiten ist Georg von Frundsberg in Schloss Mündelheim geboren worden, als man zählt 1475 Jahr, vom uralten edlen Stammen der edlen Herren von Frundsberg. Sein Vater war Ulrich von Frundsberg, seine Mutter Frau Barbara von Rechberg. Georg von Frundsberg, als er 24 Jahre alt ist, zum andern Mal von seinem Vater zu Mündelheim aus in den Schweizer Krieg zogen und bei aller Handlung gewesen. Adam von Frundsberg, Ritter, sein Bruder Hauptmann des Schwäbischen Bunds, war im Schweizer Krieg in ein Schenkel geschossen mit einem Handrohr und ist ihm die Kugel im Bein blieben, die er 18 Jahre bis in sein End mit großem Schmerzen tragen. Wie man an diesem kleinen Ausschnitt bereits sehen kann, ist es ein Kunststück, eine solche Vita in eine Podcast-Folge von halbwegs erträglicher Länge zu bekommen, ohne wichtige Begebenheiten oder aber Anekdoten wie den Beinschuss des Bruders wegzulassen. Und dass dabei auch Fehler geschehen können, liegt bei solch einer Komplexität natürlich auf der Hand. So irrt sich Adam Reisner, wie eingangs im Original gehört, bereits beim Geburtsdatum. Er nennt 1475, allerdings zeigen alle anderen glaubwürdigen Quellen das Jahr 1473 an. Für den Historiker schön und gleichzeitig arbeitsintensiv ist die Tatsache, dass es zu Georg von Frundsberg trotz der inzwischen vergangenen 500 Jahre eine gut sortierte Quellenlage gibt. So zählt das Buch »George von Frundsberg oder das deutsche Kriegshandwerk zur Zeit der Reformation« von Professor Barthold aus dem Jahre 1833 ebenso zur wichtigen Informationsquelle wie auch die Sammlung »Lieder der Landsknechte unter Georg und Caspar von Frundsberg« von Hoffmann von Fallersleben. Eine Empfehlung für alle, die sich nach diesem Podcast für Details aus Frundsbergs Leben interessieren, ist das Buch »George von Frundsberg, Vater der Landsknechte, Feldhauptmann von Tirol, München 1984« von Dr. Reinhard Baumann, dem profundesten Frundsberg-Kenner unserer Zeit. Bevor wir aber mit Frundsberg starten, noch ein paar Worte zu seinem ersten Biograf, dem Adam Reisner, auch Adam Reusner genannt. Die genauen Lebensdaten von Reusner sind nicht vollständig dokumentiert. Es ist jedoch bekannt, dass er zunächst im Jahr 1518 an der Universität Heidelberg studierte und dort Schüler von Johannes Reuchlin war, bei dem er Hebräisch und Griechisch lernte. Im Jahr 1523 setzte er sein Studium an der Universität Wittenberg fort, wo er Martin Luther begegnete und Theologie studierte. Später arbeitete er als Geheimschreiber für den Feldhauptmann Georg von Frundsberg und war dann als Privatgelehrter in Straßburg und Frankfurt am Main tätig. Zwischen 1526 und 1528 begleitete Reusner als Geheimschreiber deutsche Landsknechte nach Italien, wo er unter anderem die Eroberung und Plünderung Roms miterlebte. In Straßburg schloss er sich der spiritualistischen Lehre von Caspar Schwenkfeld an und lehrte dessen Theologie. Er übersetzte antike und biblische Texte und war ein Berater von Schwenkfeld, dessen Werke er nach dessen Tod veröffentlichte. Von 1532 bis 1548 war er Stadtschreiber in Mindelheim, verlor jedoch diese Position aufgrund des Schmalkaldischen Krieges.
So sei et nun gegrüßet, ob Weib, ob Knecht, ob am Handtelefon, ob in der Kutsche oder gar im Bade liegend. Starten wir die Folge über den Vater der Landsknechte.
Das Inntal von Kufstein Richtung Innsbruck bietet südöstlich von Schwaz in Tirol einen markanten Turm, die Stammburg der Frundsberger. Diese Familie wird seit mindestens dem Jahr 1000 in tirolischen Urkunden als Lehensleute und Dienstmänner der Herzöge erwähnt. Kleiner Funfact: Der Titel Herzog kommt aus dem Germanischen und betitelte den jeweiligen Führer der Stämme, der bei einer Schlacht vorne, hier, zog. Die Frundsbergs besaßen auch außerhalb Tirols Ländereien in Salzburg, Bayern und gründeten ein Kloster mit den Edlen von Schlitter im Weiligen Gebirge westlich von Schwaz. Die Stammburg Frunsbergs bei Schwarz wurde jedoch von Ulrich dem VIII. Aufgegeben, der stattdessen Sterzing und St. Petersberg im Oberinntal erhielt. Nach dem Kauf von Mindelheim in Oberschwaben siedelte Ulrich dort mit seiner Familie um. Sein Sohn Georg wurde dort am 24. September 1473 geboren. Georg war das jüngste von 9 Brüdern und 5 Schwestern. Insgesamt hatte das Paar also 14 Kinder, die sie liebevoll ihr Volk nannten. Das Leben der Frunsberg-Kinder war von tragischen Verlusten geprägt. 4 Buben, Kasper, Wolfgang, Siegmund und Christoph, starben in zarter Jugend. Einer davon wurde in seinem 12. Jahr von einem geistig Behinderten getötet, und eine seiner Schwestern mit Namen Siguna ertrank durch ihre fahrlässige Amme im Bad. Der älteste Bruder Hans wurde später Geistlicher in Eichstätt, Ulrich war Bischof in Trient bis 1493, Adam kämpfte als Ritter im Schwäbischen Bund, ihr erinnert euch, der mit der Kugel im Bein, und Thomas wurde Hauptmann des Tiroler Aufgebots. Der berühmteste von allen war jedoch der jüngste Bruder, Georg. In jenen wilden und stürmischen Zeiten, als das Deutsche Reich ohne starkes Oberhaupt war und jeder sein Recht mit der Faust suchte, zeichneten sich die Frunsbergs durch ihren rühmlichen Sinn für Recht und Sitte aus. Inmitten der oberdeutschen Ritterschaft gründeten die Brüder Ulrich und Hans Frunsberg um 1488 die Gesellschaft vom St. Georgenschild, die den Landfrieden förderte. Sie trugen dazu bei, geistliche Herren und Städte in diesen Ritterverein zu integrieren und somit eine allgemeine Vereinigung von Fürsten, Grafen, Rittern, Bischöfen, Äbten und Städten in Schwaben zu etablieren. Dies wurde als der berühmte Schwäbische Bund bekannt, an dessen Spitze Ulrich von Frunsberg mehrmals stand. Ulrich und sein Bruder Hans hatten insbesondere die Aufgabe, den Landfrieden und die Sicherheit der Straßen vom Gebirge bis zur Iller zu gewährleisten. In Zusammenarbeit mit dem Abt und der Gemeinde von Kempten sowie anderen oberschwäbischen Städten durchstreiften sie das weite Gebiet. In dieser Zeit wuchs Georg von Frunsberg als Nachkomme eines angesehenen Rittergeschlechts heran. Bald sollte Georg von Frunsberg in die Kriegsschule aufgenommen werden, um im Wechsel von Glück und Unglück des Krieges zum Mann und Führer des Kriegsvolks heranzureifen. Im Jahr 1492 wurde der Schwäbische Bund aufgerufen, gegen Herzog Albrecht IV. Von Bayern ins Feld zu ziehen. Dieser hatte in Regensburg den Reichsadler abgerissen und das bayerische Wappen gehisst, indem er die Reichsstadt als sein Eigentum beanspruchte. Maximilian I., aus dem Geschlecht der Habsburger und ab 1508 römisch-deutscher Kaiser, ließ dies nicht zu und das Heer des Schwäbischen Bundes, angeführt von Hans von Frunsberg, zog gegen Albrecht ins Feld. Georg, nun 18 Jahre alt, durfte erstmals im Harnisch unter der Fahne des Reichs ausziehen. Der Schwäbische Bund stand bei Kaufring am Lech bereit, eine Schlacht zu liefern, als Maximilian erfolgreich vermittelte und den Konflikt beilegte. Albrecht gab nach. Regensburg wurde wieder Reichsstadt, und das Schwäbische Bundesheer kehrte siegreich heim, ohne dass ein Tropfen Blut geflossen war. Doch bald sollte Georg erkennen, dass Krieg mehr ist als fröhliches Waffengeklirre und Triumph über einen nachgiebigen Feind. Ein blutiger und ernster Krieg brach aus, als die Schweizerische Eidgenossenschaft dem Schwäbischen Bund einverleibt werden sollte. Misstrauen und Uneinigkeit innerhalb des Reiches führten zu Konflikten, und der erzürnte Kaiser erklärte den Schweizern den Krieg. Im Jahr 1499 zog der Schwäbische Bund unter dem Grafen von Fürstenberg an den Rhein, und Georg von Frunsberg, damals 25 Jahre alt, kämpfte gegen die Schweizer. In mehreren blutigen Gefechten erlitt der Schwäbische Bund und der Kaiser Niederlagen, und Adam Frunsberg einen Bleibeulen in seinen Haxen. Erwähnenswert wäre hier noch eine Anekdote am Rande der furchtbaren Schlacht bei Hartnahe Bregenz am 20. Februar. Ein schweizerisches Heer wartete in geschlossenen Gliedern durch den schnell anschwellenden Rhein, der vom Eisgang herrührte. Die Schweizer standen 2 Stunden lang trotz der eisigen Kälte im reißenden Wasser, indem sie die Eisschollen abwehrten. Erst als sicher war, dass keine Hinterlist des Feindes drohte, verließen sie ihre Stellung. An diesem Tag fielen 2000 Schwaben, und Georg konnte die Standhaftigkeit und Entschlossenheit der Schweizer im Kriegshandwerk hautnah erleben.
Aber die Demütigung der Kaiserlichen war noch nicht genug. Am 20. April 1499 sah Georg von Frundsberg bei Feldkirch erneut, wie das Bundesheer aufs Haupt geschlagen wurde. Dort erlebte er auch den heroischen Tod von Heinrich Wolleb von Uri, der gegen eine zehnfache Übermacht kämpfte. Umringt von den Bündischen hob er mit quergehaltener Hellebarde 6 bis 8 Spieße der andringenden Feinde in die Höhe und brach den seinigen eine Gasse durch den Wald der schwäbischen Speere. Von vielen Wunden durchbohrt sank er nieder, aber es war die kaiserliche Schlachtordnung zum Wanken gebracht und die Schweizer behaupteten das Feld. Der Friede von Basel, den Maximilian mit den Schweizern schloss, löste diese noch weiter von Deutschland und überließ sie dem Einfluss Frankreichs. Der gesamte Feldzug war eine ernste und heilsame Lektion für die Deutschen. Georg von Frundsberg mag anders vom Rhein heimgezogen sein als vor 6 Jahren vom Lechfeld. Zwar hat er die Lust und Begierde zu kriegen durch die 10 blutigen Tage ohne Sieg nicht eingebüßt. Doch hat er erkannt, dass im kaiserlichen Heer etwas nicht stimmen kann. Bei Hart und Frastens konnte er von den Schweizern lernen, was Mannszucht und strenger Gehorsam der Kriegsleute bedeuten. Er hatte mit eigenen Augen gesehen, wie die freien, aber disziplinierten Eidgenossen trotz ihrer Unterzahl die schlecht geschulten kaiserlichen Haufen besiegten. Er erfuhr, dass Fußvolk die entscheidende Waffenmacht ist und dass die Zeit der schwer gepanzerten Ritter zu Ende geht. Das Feuerrohr des einfachen Kriegsknechts machte den Ritterharnisch nutzlos. Die drängendste Notwendigkeit war nun, dem Kaiser ein tüchtiges Fußvolk zur Verfügung zu stellen. Die Schweizer, deren Heldenmut Frundsberg gerade erst kennengelernt hatte, sollten bald seine Kriegskameraden werden. Doch erlebte er auch ein schweizerisches Schelmenstück. Im italienischen Welschland, in der Nord-Süd-Achse von Kufstein bis Rovereto reichend, regierte Ludwig Sforza, damals auch bekannt als der Mohr. Die Franzosen, von ihm ins Land geholt, damit sie seine Feinde besiegen, eroberten Teile Italiens und letztendlich und dummerweise auch die Herrschaft Sforzas selber. Ludwig Sforza, um Hilfe suchend, warb Truppen in Deutschland und der Schweiz, darunter auch Georg von Frundsberg. Die Mailänder waren unzufrieden mit der französischen Herrschaft und huldigten bald wieder Ludwig Sforza. Doch bei Novara entschied sich alles. In den Armeen auf beiden Seiten befanden sich zahlreiche Schweizer Söldner, die heimlich miteinander verhandelten. Als es zur Schlacht kommen sollte, erklärten die Schweizer, dass sie nicht gegen ihre Landsleute kämpfen würden. Trotz Silbergeschenken des Herzogs Ludwig Sforza verrieten sie ihn an die Franzosen. Ludwig Sforza versuchte als schweizerischer Landsknecht verkleidet zu fliehen, wurde jedoch vom Landsknecht Thurmann erkannt und gegen ein Kopfgeld an die Franzosen ausgeliefert. Er wurde nach Frankreich gebracht und im Martelet-Turm zu Loches eingesperrt, wo er nach 10 Jahren Elend starb. Der verräterische Landsknecht Rudolf Thurmann aus Uri wurde nach seiner Rückkehr festgenommen, gestand den Verrat und wurde schließlich hingerichtet. Die Schweizer hatten durch ihren Verrat weit und breit an Ansehen verloren. Frundsberg mochte sich nicht wohl fühlen im treulosen Welschland, wo er zudem wenig ausrichten konnte. Sein erster Zug dahin endete in einer schändlichen Meuterei. Frundsberg erkannte, dass auf die Schweizer Söldner kein Verlass war und er in Zukunft auf ihre Dienste verzichten würde. Trotz dieser Geschichte der Treulosigkeiten soll auch ein rührender Zug der Treue nicht vergessen werden. Als der unglückliche Herzog von Mailand den Franzosen ausgeliefert wurde, zog Frundsbergs Streitgenosse, der Edle von Hohenems, freiwillig mit ihm in die Gefangenschaft, zudem verlor er allen Besitz an die Franzosen. Der junge Frundsberg hatte sich stets ritterlich verhalten, auch wenn des Kaisers Heer nicht siegreich war. Allerdings war er noch nicht zum eigentlichen Ritter geschlagen worden. Um den Ritterschlag zu erhalten, musste man sich dem Dienst Gottes widmen und einen Schwur vor dem Altar leisten. Diese Ehre wurde Frundsberg jedoch aufgrund einer ausgezeichneten Kriegstat in der Schlacht zuteil, bevor er formell vorbereitet wurde. Doch wie kam es dazu? Nach seiner Rückkehr aus Welschland folgte er dem Ruf des Kaisers in die deutsche Heimat. Der reiche Herzog Georg von Bayern-Landshut war gestorben und sein Erbe wurde zum Streitpunkt. Der Pfalzgraf Rupprecht eignete sich unrechtmäßig Landshut an, woraufhin Kaiser Maximilian die Pfälzer in die Ächtung erklärte. Der Schwäbische Bund rückte gegen sie aus, darunter auch Georg von Frundsberg. In der entscheidenden Schlacht bei Menzesbach über Regensburg konnte Frundsberg eine Böhmenfahne erobern und wurde daraufhin vom Kaiser zum Ritter geschlagen. Der Sieg war dem Kaiser sicher und der Pfalzgraf musste sich einem Vergleich beugen. Die Reichtümer des verstorbenen Herzogs Georg fielen an Oberbayern und der Streit zwischen Bayern und der Pfalz wurde beigelegt. Georg von Frundsberg kehrte als Ritter mit dem siegreichen Heer zurück und steckte die eroberte Fahne der Böhmen in der St. Anna-Kapelle der Mindelheimer Pfarrkirche auf. Der junge Ritter, der in der Schlacht seine erste ritterliche Kriegstat vollbracht hatte, war zu einem stattlichen Mann herangewachsen. Nach der Heirat mit Katharina von Schroffenstein hatte er mehrere Kinder, von denen zwei, Kaspar und Melchior, in der Geschichte ihres Vaters eine Rolle spielten.
Georg von Frundsberg ist nicht als traditioneller Ritter, sondern als Anführer der Landsknechte, einer neuen Art von Kriegern, bekannt geworden. Um seine Taten zu verstehen, müssen wir uns zunächst mit den deutschen Landsknechten beschäftigen. Zu jener Zeit erlebte das deutsche Kriegswesen eine große Veränderung. Bisher waren es hauptsächlich die Ritter und ihre gepanzerten Reiter, die die Kriege führten. Doch die Einführung von Feuerwaffen machte die Rüstungen der Ritter nutzlos, und das einfache Fußvolk, bestehend aus Bauern und Bürgern, begann erfolgreich zu kämpfen. Der deutsche Kaiser Maximilian, verlassen von der rebellischen Ritterschaft, musste eine neue Armee schaffen. Mit Hilfe von Frundsberg rief er die frommen Landsknechte ins Leben, gut ausgebildetes deutsches Fußvolk. Diese Truppen wurden nach Schweizer Vorbild bewaffnet und ausgebildet und spielten eine entscheidende Rolle in den Kriegen des Kaisers. Die Landsknechte waren keine einfache Bande von Gesindel, sondern gut ausgerüstete Kämpfer, die in geordneten Formationen kämpften. Sowohl Bürger als auch Landbewohner von gewisser Wohlhabenheit konnten der Rekrutierung folgen. Selbst Adlige, darunter Frundsberg, traten in die Reihen der Landsknechte ein und verliehen dem Fußvolk einen gewissen Glanz. Die Landsknechte, gekleidet und bewaffnet nach individuellem Geschmack, bildeten eine mächtige Truppe. Unter der Führung des Obristen zogen sie in Zehntausenden, ausgerüstet mit Hellebarden, Schwertern, Piken und Hakenbüchsen, in den Krieg. Maximilian schuf somit eine effektive Armee, die unter Karl V. in Europa siegreiche Schlachten schlug. Die Disziplinierung dieser Truppen war keine leichte Aufgabe und es wurden strenge Regeln erlassen. Die Landsknechte mussten treu dienen, Gott ehren, Schwangere und Alte schützen und unangemessenes Verhalten unterlassen. Der Profoss, der Anführer der Truppe, hatte die Autorität, diese Regeln durchzusetzen und warnte ausdrücklich vor Spielen, Saufen, Balgen und Schelten.
Ich muss darauf greifen und durch meine Steckenknechte in Eisen legen, oder wofür Gott sei, an Leib und Leben strafen, damit gut Regiment erhalten werde.
Aus folgender Anweisung, die dem Fähndrich gegeben wurde, ersehen wir, wie ernst es mit Gehorsam und Treue gehalten wurde.
Wann ihr werdet.
So hieß es zum Fähndrich.
In eine Hand geschossen, darin ihr das Fähnlein traget, so werdet ihr es in die andere nehmen, werdet ihr an derselben Hand auch beschädigt, so werdet ihr das Fähnlein ins Maul nehmen und fliegen lassen. Sofern ihr aber vor solchem allen von den Feinden überwältiget werdet, so sollt ihr euch ins Fähnlein wickeln und euer Leib und Leben dabei und darinnen lassen, ehe ihr euer Fähnlein übergebt.
Und es sind Fälle erzählt, wo das Gebot von heldenmütigen Fähndrichen buchstäblich bis zum Äußersten vollzogen worden ist. Georg von Frundsberg war nicht nur ein fähiger militärischer Anführer, sondern auch eine moralische Autorität für die Landsknechte, die er befehligte. Unter seiner Führung waren die Landsknechte sowohl tapfer als auch gottesfürchtig. Dies zeigt sich in ihrem Brauch, vor einer Schlacht gemeinsam zu beten oder geistliche Lieder anzustimmen. Diese Praxis unterstreicht die enge Verbindung zwischen Tapferkeit im Kampf und einer tiefen Gottesfurcht. Ein bemerkenswertes Beispiel für diese Verbindung ist die Geschichte zweier Landsknechte, die in einer Kirche predigen hörten und sich wünschten, dass sie im Falle ihres Todes im Kampf auch am Tisch des Herrn empfangen würden. Als sie aus der Kirche treten, werden sie von dem Lärm von Trommeln und dem Eindringen feindlicher Truppen überrascht. Die Landsknechte eilen zum Kampf. Aber einer von ihnen wird schwer verwundet und stirbt schließlich in dem Bewusstsein, dass er seine Pflicht erfüllt hat und nun im Frieden des Herrn ruhen kann. Abgesehen von solchen ernsten Momenten gibt es auch humorvolle Geschichten aus dem Leben der Landsknechte. Eine amüsante Episode handelt von einem Landsknecht, der sich geschickt aus seiner Haft befreit, indem er sich als Bote ausgibt. In einer Nacht, als der strenge Profoss und seine Diener in einen tiefen Schlaf gefallen sind, gelingt es ihm, seine Hand aus den Eisenbändern zu ziehen. Er geht dann leise zu den Pferden des Profoss, wählt das Beste aus und reitet davon, ohne dass jemand davon erfährt. Als er schließlich auf eine Wache trifft, gibt er vor, ein Eilbote zu sein, der dringend nach Coburg geschickt wurde, um dort ärztliche Hilfe für den angeblich schwer kranken Profoss zu holen. Die Wache, beeindruckt von seinem Auftreten und da er das stattliche Pferd des Profoss reitet, lässt ihn passieren. Insgesamt war das Leben der Landsknechte reich an Anekdoten und Liedern, die oft von den Kämpfen und Abenteuern der Soldaten handelten. Diese Geschichten und Lieder zeugen von der Vielfalt des Lebens in der Gemeinschaft der Landsknechte und von ihrem hohen Stellenwert in der populären Kultur jener Zeit.
Trotz gelegentlicher Niederlagen konnte selbst eine verlorene Schlacht den Landsknechten nicht ihren Mut rauben. Sie waren robuste und unerschrockene Krieger, die sich davon nicht unterkriegen ließen. Auch wenn es im Krieg zu harten Auseinandersetzungen kam, wurden die Wunden wenn möglich geheilt und die Männer wieder kampfbereit gemacht. Die Organisation der Landsknechte war eine Schöpfung Kaiser Maximilians, doch es war der Geist von Frundsberg, der für die Disziplin und Ehre in den Regimentern sorgte. Er war für die Landsknechte nicht nur ein Anführer, sondern auch eine Art Vaterfigur, die sie für die Sache der deutschen Ehre begeisterte. Trotz ihrer Frömmigkeit waren die Landsknechte natürlich keine Heiligen, eher das Gegenteil. Einige von ihnen missbrauchten ihre Macht und verübten Grausamkeiten gegenüber der Zivilbevölkerung. Manche gerieten in die Versuchung von Gewalttaten, Meuterei und Diebstahl. Auch Martin Luther kritisiert das unmoralische Verhalten der Landsknechte und warnt vor den Folgen ihrer Sünden. Die Landsknechte waren oft gierig nach Beute, aber selten erfolgreich darin, sie nach Hause zu bringen. Viele von ihnen waren leidenschaftliche Spieler und verschwendeten ihr hart verdientes Geld beim Glücksspiel. Ihr Fluchen war berüchtigt und ihr übermäßiger Alkoholkonsum führte zu unzähligen Eskapaden. Noch heute gilt der Spruch: Er kann fluchen wie ein Landsknecht. Ein Beispiel ihrer Trunksucht ist die Geschichte von Herdegen. Eines Abends, nach einem ausgelassenen Gelage, verirrt sich Herdegen voll wie eine Haubitze auf dem Weg in seine Unterkunft und gelangt weit vor das heimische Lager. Trotz seines Rausches ist er so kämpferisch, dass er 9 angreifende Türken tötet und ihre Körper zu einem Haufen zusammenpackt. Als die Sonne aufgeht, zeigt er stolz seine Arbeit seinen Kameraden und beschuldigt sie, ihn im Kampf im Stich gelassen zu haben. Als die Geschichte von Herdegens mutiger Tat den Kaiser erreicht, erwägt dieser, ihn zum Ritter zu schlagen. Doch Herdegen lehnt diese Ehre ab und entscheidet sich dafür, sein Leben als einfacher Landsknecht fortzusetzen, immer auf der Suche nach dem nächsten Festmahl und dem nächsten Abenteuer. Im Frieden waren die Landsknechte oft eine Last für die Bevölkerung. Viele von ihnen waren arbeitsscheu und bettelten oder verübten Raubzüge. Die Behörden waren gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen, um gegen diese Landstreicher vorzugehen und die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Insgesamt gibt es Licht und Schatten im Leben der deutschen Landsknechte. Unter der Führung von Frundsberg errangen sie glorreiche Siege, aber ihre Unzucht und Verwilderung waren immer wieder ein großes Problem. Ein Schwank von Hans Sachs enthält folgende Begebenheit: 9 Landsknechte hatten sich in den Himmel geschlichen. Doch kaum hatten sie Einlass durch den heiligen Petrus gefunden, begannen sie sofort zu spielen, fluchten und stritten sich und füllten die heiligen Räume des Himmels mit einem solchen Lärm, dass es unerträglich wurde. Da griff der Himmelspförtner Petrus zu einer List, um sie loszuwerden. Er ließ draußen einen gewaltigen Kriegslärm erschallen, die Landsknechte stürmten eilig hinaus, und Petrus schlug die Himmelstür hinter ihnen zu, um nie wieder solch verdorbene Kriegsgesellen hereinzulassen. Frundsberg, mittlerweile ein erfahrener Krieger und Anführer, hatte bereits im Dienste des Kaisers in Italien gekämpft und war bekannt für seine Tapferkeit. Doch nun begleiten wir ihn auf einen Abstecher in den Hegau. Hegau hieß ein historischer Gau des Herzogtums Schwaben, nordwestlich des Bodensees, im Süden des heutigen Bundeslandes Baden-Württemberg.
In dieser malerischen Region wohnten ruchlose Ritter in ihren stolzen Burgen. Diese Ritter unterschieden sich deutlich von den edlen Recken vergangener Tage. Die einstige Ritterlichkeit war einer wilden und raubgierigen Natur gewichen. Die Schlösser oder Burgen, die sie bewohnten, waren nicht mehr Zufluchtsorte, sondern Raubnester, von denen aus sie das Land terrorisierten. Diese Zeit brachte unzählige Geschichten von Raubrittertum und Überfällen hervor. Eine besonders kühne Aktion war die der hessischen Raubritter, die sich in Weinfässer versteckten, um eine Stadt arglos zu überfallen. Doch ihre List wurde von den Bürgern durchschaut und sie wurden mit Verlust aller Beute vertrieben. Götz von Berlichingen, selbst ein Ritter, berichtete von seinen eigenen Raubrittertaten. Einmal ließ er Nürnberger Kaufleute überfallen, die auf dem Weg zur Nürnberger Messe waren, und verschonte sie nach einer grausamen Scheinhinrichtung nur aus edelmütiger Großzügigkeit. Doch nicht nur Kaufleute fielen den Raubrittern zum Opfer. Selbst arme Studenten auf dem Weg zur Hochschule wurden ausgeraubt und sogar Kinder wurden entführt, um Lösegeld zu erpressen. Die Städte litten schwer unter diesem Raubrittertum und wurden zu erbitterten Feinden der Räuber. Schwäbisch Hall hängte 21 Raubritter in einem Jahr auf und Rothenburg ob der Tauber ließ mehrere enthaupten. Schließlich griff der Schwäbische Bund energisch gegen die Raubritter ein und zerstörte 23 Raubnester. Unter der Führung von Frundsberg wurde auch die berüchtigte Burg Hohenkrähn belagert und erobert. Die Belagerung der Burg wurde ausgelöst durch die verschmähte Liebeswerbung eines schwäbischen Adeligen namens Stefan Hausner an eine Kaufbeurener Bürgertochter. Dieser überfiel daraufhin Kaufleute und schloss sich den Friedingern auf dem Hohenkrähn an. Kaiser Maximilian zog daraufhin ein Heer des Schwäbischen Bundes zusammen, das unter anderem mit schweren Geschützen aus Innsbruck ausgerüstet war. Die Belagerung von Hohenkrähn war ein Wendepunkt, der die Wirksamkeit moderner Waffen gegenüber den alten Festungsverteidigungen demonstrierte. Es wurden Feuerwaffen eingesetzt, insbesondere die mächtigen Kartaunen, die dicke Mauern zerstören konnten. Der Kaiser war besonders stolz auf seine Kanonen und gab ihnen klangvolle Namen wie Purlepaus, Weckauf, Purhindurch und Steinbock. Die Belagerten von Hohenkrähn hielten zunächst standhaft gegen die Angriffe der Kanonen aus, aber Frundsbergs Rüstmeister richteten die Geschütze so geschickt auf die Burg, dass Teile der Mauern zerbrachen und Verwüstung in der Burg anrichteten. Schließlich, in einer dunklen Novembernacht, wagten die Ritter einen gewagten Ausbruch, indem sie sich als geschickte Kletterer zeigten und den steilen Berg hinunterkletterten, um zu entkommen. Ein Müllermeister, der es ihnen nachtun wollte, bezahlte jedoch mit seinem Leben, als er beim Abstieg stürzte und sich tödlich verletzte. Als die Sonne aufging und die Kanonen wieder donnerten, erkannten die zurückgebliebenen Knechte die aussichtslose Lage und baten um Frieden. Die Hauptleute gewährten ihn, aber die Burg wurde dem Erdboden gleichgemacht. Stefan Hausner, der Urheber des Unheils, wurde schließlich vom Strafgericht erreicht und aufgespürt. Er versuchte, sich in einer Kirche zu verstecken und hoffte auf Schonung, indem er das Sakrament in den Händen hielt, wurde aber trotzdem enthauptet. Frundsberg zog bald darauf weiter, um sich wichtigeren Angelegenheiten in Welschland zu widmen, aber die Belagerung und Eroberung von Hohenkrähn bleibt als Beispiel für die Macht moderner Kriegsführung und das Ende des Raubrittertums in Erinnerung. Um 1560 kaufte Hans Jakob Fugger die Burg Hohenkrähn für 20.300 Gulden, blieb jedoch österreichisches Lehen. Fugger ließ den Palas an der Ostseite des Komplexes anlegen und verkaufte die Burg 1571 weiter. Verschiedene Besitzer folgten, darunter Hans Ludwig von Bodman und Graf Ernst Georg von Hohenzollern. Schließlich ging die Burg am 3. Januar 1620 an Caspar Ernst von Rechberg-Illereichen über. Während des Dreißigjährigen Krieges wurden die Burgen Hohenkrähn und Mägdeberg 1634 vom Festungskommandanten des Hohentwiel niedergebrannt. Von diesem Zeitpunkt an verfiel die Burg Hohenkrähn zusehends und wurde nicht mehr genutzt. Heute ist die Ruine ein beliebtes Ausflugsziel.
Der Kaiser hatte sich mit England, Spanien und dem Papst gegen Venedig verbündet, das von Frankreich unterstützt wurde. Im Sommer des Jahres 1513 zogen die tapfersten deutschen Kriegsleute über die Alpen. Georg von Frundsberg, Georg von Liechtenstein, Hans Jakob von Landau, Wilhelm von Roggendorf und der Graf von Lupfen führten 7000 Landsknechte aus Schwaben und Tirol gegen Venedig. Frundsberg hatte zunächst mit den Haufen Landvolks zu tun, die von Venedig unter die Waffen gerufen wurden. 150 seiner Landsknechte reichten aus, um 1600 Bauern bei Bassano auseinanderzutreiben. Daraufhin drang das verbündete Heer bis in die Nähe der großen Inselstadt vor. Von dem Turm von Marghera aus konnten die Kriegsleute auf das reiche Venedig hinabblicken. Sie wären gerne in die stolze Seestadt eingedrungen. Zumindest schreckten sie Venedig mit den Kugeln ihrer Kanonen ab, die bis zum Tempel Sankt Sekundus flogen und ein paar Häuser beschädigten. Das Heer der Verbündeten war jedoch im Rücken bedroht worden. Der kühne und rasche Dalviano zog mit den venezianischen Truppen von Treviso herab. Sofort planten die Verbündeten, sich nach Vicenza zurückzuziehen. Aber Dalviano hatte sie überrascht und in eine gefährliche Lage gebracht. Vor sich sahen sie Dalvianos Heer, hinter sich das neu aufgebotene Landvolk, zu den Seiten raue Gebirge, deren Wege abgegraben und mit Felsen und Baumstämmen versperrt waren. Der venezianische Feldherr glaubte nicht anders, als dass der Feind in die Falle gegangen sei. Auch machte er sich über die seiner Meinung nach minderwertige Ausrüstung der Landsknechte lustig und bezeichnete sie als nackt. Deshalb schickte er einen Trompeter zu Frunsberg und ließ ihm höhnisch sagen, wenn er mit seinen nackten Landsknechten die Waffen niederlege, würden sie mit weißen Stäben das Friedenszeichen erhalten und das Land passieren dürfen. Aber Frunsberg erwiderte ihm, er habe zwar nackte Knaben, aber wenn jeder von ihnen einen Pokalwein im Busen habe, seien sie ihm lieber als seine eigenen, die Harnisch bis zu den Füßen tragen. Noch steht alles zum Glück bereit. Viel Feind, viel Ehr. Er würde lieber hier ehrlich sterben, als schändlich zu fliehen.
Damit wies Frunsberg Dalvianos Trompeter ab und ging mit dem Ausspruch, viel Feind, viel Ehr, für immer in die Geschichte ein. In allen mir zugänglichen Quellen wird der Satz genauso und kommentarlos wiedergegeben. Auch schon bei Adam Reisner anno 1563. Mir ist dieser Satz allerdings zu sperrig und bedarf näherer Erläuterung. Er habe zwar nackte Knaben, ich interpretiere diesen Part wie folgt, er, also Frunsberg, habe zwar nackte, also schlecht ausgerüstete und ohne Panzerung ausgestattete Landsknechte. Aber wenn jeder von ihnen einen Pokalwein im Busen habe, bei diesem Teil des Satzes gehe ich davon aus, dass das Wort Busen durch Brust ersetzt werden kann. Noch heute steht umgangssprachlich, sich einen zur Brust nehmen, für den Konsum von Alkohol, ähnlich dem, sich einen hinter die Binde kippen. Zunächst einmal bezieht sich das, einen zur Brust nehmen, auf das Anlegen des Säuglings an die weibliche Brust. Es wurde aber bereits früh als Bezeichnung eines studentischen Trinkrituals zweckentfremdet. Dabei stemmte man sich das Glas vor dem Anstoßen an die Brust. Betrachten wir noch einmal den ganzen Satz. Er habe zwar nackte Knaben, aber wenn jeder von ihnen einen Pokalwein im Busen habe, seien sie ihm lieber als seine eigenen, die Harnisch bis zu den Füßen tragen. Noch steht alles zum Glück bereit. Viel Feind, viel Ehr. Er würde lieber hier ehrlich sterben, als schändlich zu fliehen. Seien sie ihm lieber als seine eigenen, mit seinen, spricht hier Frunsberg den Führer der venezianischen Truppen an. Der Satz sollte nach meiner Interpretation also so verstanden werden. Ich habe zwar schlecht geschützte junge Landsknechte unter meinem Kommando, sobald sie sich aber Mut angetrunken haben, sind sie mir aber lieber als die venezianischen Truppen, die einen gepanzerten Waffenrock tragen, noch haben wir nicht verloren und können noch Glück haben. Viel Feind, viel Ehr. Ich würde lieber sterben, als feige abzuhauen. Der Satz ist deshalb so wichtig, weil der Teil, viel Feind, viel Ehr, zum geflügelten Wort wurde.
Die Lage des kaiserlich-spanischen Heeres war jedoch verzweifelt. Es war eine ängstliche Nacht, die sie bei Olmo verbrachten. Die müden Kriegsmänner hatten sich in der Nähe des venezianischen Lagers niedergelassen, von dem aus sie beschossen wurden. Sie versteckten sich hinter Bäumen und legten sich flach auf den Boden, um sicherer zu sein. Der Schlaf kam kaum in ihre Augen. Die deutschen Hauptleute sprachen sich gegenseitig Mut zu und beschlossen schließlich mit den welschen und spanischen Offizieren, sich zurückzuziehen, um an einem offenen Ort zu kämpfen. Dalviano hatte nur von einem glänzenden Sieg und der vollständigen Vernichtung des Feindes geträumt. Großspurig hatte er zu seinen Kriegern von den ausgehungerten, nackten, durchnässten und todmüden Feinden gesprochen, denen überall der Weg versperrt sei und die sie nun bis auf den letzten Mann vernichten würden. Ich verspreche euch einen sicheren Sieg, denn die Feinde sind eingeschlossen. Der Tag ist gekommen, an dem wir sie niedertreten, unsere Hände in ihrem Blut waschen und das Reich Venedigs wiederherstellen können. Wohlan, folgt mir! So sprach er zu seinem Heer. In solcher Siegestrunkenheit hatte er nach Padua gesandt, Herren und Damen, vornehm und gering, sollten herauskommen, damit sie sehen konnten, wie er die Feinde auf dem Schlachtfeld niederstreckte. Der Morgen des 15. Oktober brach an. Kardinäle und Damen, Edelleute, Bürger und Volk strömten aus der Stadt heraus, stiegen auf Bäume und Berge begierig darauf, den Untergang des eingeschlossenen Feindes zu beobachten. Aber das erhoffte Schauspiel begann nicht sofort. Man musste warten, bis der Vorhang fiel. Tatsächlich war ein mächtiger Vorhang herabgelassen worden. Gott hatte einen dicken Nebel geschickt, und das eingeschlossene Heer hatte nicht gezögert, seinen Plan unter diesem prächtigen Schutz schnell auszuführen. Bevor die Venezianer es merkten, waren die Verbündeten, angeführt vom Tross, bis zur freien Berggegend beim Dörfchen Creazzo vorgedrungen. Als Dalviano dies erkannte, ließ er sofort zum Aufbruch blasen und eilte mit jäher Ungestüm den Abziehenden nach. Die leichten Pferde mit Falkonen hatten den hinteren Haufen bald eingeholt, wurden jedoch ebenso schnell von den Reitern der Verbündeten zurückgedrängt. Nun trafen die Hauptheere aufeinander. Der Boden, von Bergen umgeben, war ziemlich eben, aber voller Hecken und Sträucher, ein kleiner Bach floss hindurch. Hier hatten Georg von Frunsberg und Hans Jakob von Landau mit ihren Fähnlein eine viereckige Schlachtordnung gebildet, auf allen Seiten mit starken Knechten, mit Speeren und angehängten Bogenschützen gut bewehrt. Auch die Reiterei der Verbündeten stand bereit, um die venezianischen Reiter und Bogenschützen zu empfangen. Es kam zu einem harten Kampf. Georg von Frunsberg und Hans Jakob von Landau führten ihre Landsknechte mit solcher Entschlossenheit, dass das venezianische Fußvolk, 6000 Mann stark, bereits am Anfang die Waffen niederlegte und sich umdrehte. Als die Reiterei sie dann von der Flanke her angriff, warfen sie ihre Waffen nieder und suchten in hastiger Flucht ihr Heil. Dalviano war nicht bereit, den erhofften Sieg so schnell aufzugeben. Er hielt hartnäckig stand und trieb die Zögernden unter seinen Leuten immer wieder in den Kampf. Es wurde auf beiden Seiten heftig gekämpft und geschossen. Besonders auffällig war Frunsberg. Wie eine wandelnde Säule bewegte er sich, hoch über seine Hauptleute und Knechte ragend. So schwer er auch war, schritt er stets voran und führte gewaltige Schläge gegen den Feind aus, schnaufte jedes Mal tief, als würde er den dicksten Baumstamm fällen. Selbst Dalvianos Feuer und Verwegenheit konnten ihn nicht bezwingen. Es kam ganz anders, als Dalviano und seine Zuschauer erwartet hatten. Er musste eine schreckliche Niederlage erleiden und seine eigene Flucht antreten. In größter Lebensgefahr rettete er sich mit wenigen Reitern, indem er durch den Fluss Bacchilone schwamm, der von Vicenza herabfloss. Viele ertranken im Fluss, darunter ein alter Hauptmann. Andreas Gritti, der spätere Doge von Venedig, floh nach Vicenza, wo man ihn an einem Seil die Stadtmauer hinaufzog. Wer den Frunsbergern in die Hände fiel, wurde gnadenlos niedergemacht. 5000 Mann Fußvolk, 400 Reiter und 26 Hauptleute der Venezianer kamen ums Leben. Der Verlust des kaiserlich-spanischen Heeres war im Vergleich dazu gering. Kanonen und Banner, darunter das Hauptbanner des geflügelten Löwen, wurden erobert. In der Kirche von Mindelheim ließ Frunsberg venezianische Banner aufhängen, als dankbare Erinnerung an den 15. Oktober 1513. So endete das Schauspiel, zu dem der Feldherr von Venedig Herren und Damen siegeshungrig eingeladen hatte. Selten waren Zuschauer so arg enttäuscht wie die Herren und Damen beim Schauspiel von Creazzo.
Frunsberg bewies im Jahr 1516 bei der denkwürdigen Verteidigung von Verona erneut seine Fähigkeiten.
In Verona trotzte er tapfer dem Feind, aber bald darauf traf ihn ein noch stärkerer Feind, der Tod seiner treuen Ehefrau Katharina von Schroffenstein. Verzweifelt stand der unerschrockene Frundsberg an ihrem Sterbebett. Katharina starb am 24. Februar 1518 nach fast 18 Jahren Ehe. Sie wurde in Mindelheim begraben, wo auch die Gebeine seiner Eltern ruhten. Nur wenig Zeit verging, bevor der verwitwete Ritter erneut auf das Schlachtfeld gerufen wurde, dieses Mal nicht nach Italien, sondern ins benachbarte Württemberg. Dort herrschte schon lange Unruhe, angeführt von Herzog Ulrich, einem jungen Herrscher, dessen unbesonnenes und gewalttätiges Verhalten das Land plagte. Ulrich hatte in seiner Jugend jegliche Erziehung vermisst und wurde bereits als Kind mit 10 Jahren zum Herrscher. Obwohl er zunächst für den Kaiser und Bayern kämpfte, erntete er später Kritik von den Kriegsleuten für seine Maßlosigkeit und Trägheit. Ulrich begann sich seines Wanstes zu schämen und widmete sich stattdessen der Jagd, wobei er sich in luxuriösen Lebensstil und Prunk erging, der das Volk und die Landstände gegen ihn aufbrachte. Ulrichs Ehe mit Sabina, einer Nichte des Kaisers Maximilian, begann prunkvoll, endete aber bald in einer Katastrophe. Ulrich wurde gewalttätig gegenüber seiner Frau, quälte sie bestialisch und begann eine Affäre mit der Gemahlin eines seiner Hofleute, Hans von Hutten. Die Situation eskalierte, als Ulrich Hans von Hutten ermordete und Sabina aus Angst um ihr Leben floh. Der württembergische Adel löste sich von Ulrich und selbst sein Freund Franz von Sickingen rüstete gegen ihn. Unter Vermittlung des Kaisers Maximilian musste Ulrich demütigend akzeptieren, für 6 Jahre von der Regierung zurückzutreten. Jedoch ließ Ulrich sich nicht aufhalten und verfolgte weiterhin seine Rachegelüste. Er quälte und tötete seine Gegner grausam, was schließlich zu einem Aufstand gegen ihn führte. Einen der Landstände, den hochbetagten Bräuning, ließ er auf grausamste Weise foltern, mit glühenden Zangen Fleischfetzen aus dem Körper reißen, mit Branntwein begießen und anzünden, dann wieder vollständig heilen und erneut genauso grausam quälen und schließlich enthaupten. Mit Folter, Augenausstechen und ewigem Gefängnis auf Hohenasberg stillte er seine Perversionen. Nach einem Streit griff er Reutlingen an. Die 700 Schüsse aus großen Geschützen, die er auf die überraschte Stadt abfeuern lässt, erhitzten Reutlingen, obwohl der Tag, der 22. Januar 1519, sehr kalt gewesen ist. Die Reutlinger ergeben sich, der Herzog besetzt die Stadt, nimmt das dortige Geld ein, das teilweise anderen schwäbischen Städten gehört, ersetzt das Stadtwappen durch die württembergischen Hirschhörner und zwingt die Reichsstadt zur Huldigung. Mit diesem Sieg hat sich Ulrich jedoch die Niederlage bereitet, denn zu all seinen Untaten kommt nun offener Landfriedensbruch hinzu. Jetzt erhebt sich der gesamte Schwäbische Bund gegen ihn, dessen Mitglied die Stadt Reutlingen ist. Der Schwäbische Bund rief Frundsberg zur Hilfe und Ende März 1519 stand ein mächtiges Bundesheer an der Grenze Württembergs. Ulrich hatte zwar Schweizer angeworben und Unterstützung von Frankreich erhalten, aber als es ernst wurde, wurden die Eidgenossen zurückgerufen und Ulrich stand elend und bitter enttäuscht da. Ulrich musste letztendlich die Ächtung akzeptieren und sich im Elend der Verbannung demütigen. Währenddessen zeigte sich Frundsberg als erfahrener Kriegsmann und geschickter Belagerungsexperte. Bei der Belagerung von Hohenasberg nutzte er sogar Doppelkartaunen, obwohl der Drache von Innsbruck und der Narr von Ulm dabei zerstört wurden. Vor Tübingen, das Frundsberg um Ostern belagerte, entging er nur knapp einem Schuss, der ihm den Hut vom Kopf riss. Doch trotz dieser Herausforderungen ging Frundsberg menschlich und tapfer vor. Er verhinderte Übergriffe seiner Soldaten in Städten wie Weilheim und setzte sich für Gefangene wie Götz von Berlichingen ein. Frundsberg verbrachte sogar einen fröhlichen Abend mit Götz von Berlichingen in Heilbronn. Frundsberg kehrte nach dem württembergischen Feldzug zu seinen Kindern zurück und führt ihnen bald eine andere Eroberung zu, die mehr wert ist als ein Herzogtum. Er findet, dass sie nicht länger auf eine Mutter verzichten sollten. In Anna, einer Gräfin von Lodron aus Welschtirol, gewinnt er eine zweite Gemahlin. Am 11. September 1519 feiert er die Hochzeit und aus dieser Ehe gehen später 3 Söhne und eine Tochter hervor.
Der alte Kaiser Maximilian hatte sich bemüht, seinem Enkel Karl den Kaiserthron zu sichern. Auf der anderen Seite versuchte Franz I., König von Frankreich, die anti-habsburgische Partei in Deutschland zu stärken. Ulrich von Württemberg war auf seiner Seite. Mit Ulrichs Niederlage gegen Frundsbergs Truppen war die antihabsburgische Partei im Süden geschlagen. Maximilian starb 1519 und Karl V. wurde Kaiser. Karl V. erfuhr bald, dass eine neue, tiefbewegte Zeit angebrochen war. Der erste Reichstag, den er hielt, konnte ihn darüber lehren. Ende November 1520 reiste er rheinaufwärts nach Worms. Am Tag von Karls des Großen, dem 28. Januar 1521, eröffnete er dort den Reichstag, den zahlreichsten und angesehensten seit langem. Alle 6 Kurfürsten waren persönlich anwesend, ebenso wie 14 geistliche Fürsten und zahlreiche andere Adlige und Gesandte. Unter den kaiserlichen Kriegsleuten und Heerführern, die den neuen Kaiser in Worms begrüßen durften, war auch Georg von Frundsberg. Er erhielt dort ehrenvolle Anerkennung seiner Verdienste. Ihm wurde die oberste Feldhauptmannschaft in Tirol bestätigt, der kaiserliche Ratstitel mit Jahresgehalt bewilligt und die Verwaltung des Schlosses Runkelstein in Tirol übertragen. In Worms hatte Frundsberg nicht nur den neuen Kaiser gesehen und sich gefreut, sondern er dürfte dort auch einen Mönch sehen, der zu dieser Zeit mindestens ebenso viel Aufsehen erregte wie der Kaiser und an dem der Kriegsmann Frundsberg seine herzliche Freude hatte. Am 16. April war Martin Luther in Worms eingetroffen, in seiner Mönchskutte auf einem offenen Wagen. Der kaiserliche Herold ritt voran, und eine riesige Menschenmenge war zusammengekommen. Der unerschrockene Mönch von Wittenberg hatte im Namen Gottes einen Kampf gegen die damalige Korruption der Kirche begonnen, er hatte den Papst und die Mönche angegriffen. Zwar war er bereits vom Papst exkommuniziert worden, aber die deutschen Fürsten, die dem Reichstag bereits 100 Beschwerden der deutschen Nation über den Missbrauch des Papsttums vorgelegt hatten, bestanden darauf, dass Luther vor Kaiser und Reich vernommen werde, bevor die Obrigkeit gegen ihn vorging. So erschien der Mönch in Worms, voller Vertrauen auf Gott und bewaffnet mit Gottes Wort und Gebet. Vor der kaiserlichen Majestät und vor allen Fürsten und Herren legte er Rechenschaft über seine Lehre ab, in der Einfachheit und dem Mut des Glaubens. Er erklärte, dass sein Gewissen in Gottes Wort gefangen sei, dass er deshalb seine Bücher nicht widerrufen könne und dass er nur auf Gottes Hilfe hoffe. Die Herzen vieler Menschen schlugen für ihn, insbesondere die ritterlichen deutschen Männer bewunderten den frommen und mutigen Mönch. Kurfürst Friedrich von Sachsen äußerte sich hocherfreut über Luthers Auftreten, Herzog Erich von Braunschweig schickte ihm eine silberne Kanne mit Einbeckerbier, um ihn zu erfrischen, und Landgraf Philipp von Hessen reichte ihm ermutigend die Hand. Eine ganze Schar von Rittern versprach ihm Schutz und Beistand. Auch Frundsberg blieb nicht teilnahmslos. Der herzhafte Kriegsmann in der Mönchskutte gewann das Herz des edlen Ritters. Es wird berichtet, dass Frundsberg den Wittenberger Mönch gefragt habe, warum er es gewagt habe, solch große Unruhe in Deutschland zu verursachen. Als Luther geantwortet habe, dass er allein auf Gott vertraue, habe Frundsberg bekannt, dass Luther sich auf einen größeren Herrn verlasse als auf den seinen. Als der Mönch nach jener Nacht, die er im Gebet vor Gott verbracht hatte, in den Saal vor Kaiser und Reich treten wollte, war es Frundsberg, der ihn ergriffen von seiner Herzhaftigkeit und seinem Gottvertrauen auf die Schultern klopfte und mit freudiger Zuversicht sagte:
Mönchlein, Mönchlein! Du gehst jeho einen Gang, den ich und mancher redliche Kriegsgesell in unserer schärfsten Mannschlacht nicht gehabt. Bist du auf rechtem Wege und bist du deiner selbst gewiss, so fahre nur fort, Gott wird dich nicht verlassen.
Für Luther war der tapfere Zuspruch des frommen Kriegshelden zweifellos ein Trost, als er den Reichstagssaal betrat. Er erwähnte Frundsberg auch in seinen Schriften ehrenvoll und liebevoll. Der Spruch Frundsbergs ging mit »Mönchlein, Mönchlein, du gehst einen schweren Gang« in verkürzter Form in die Geschichte ein und fehlt in keiner Zitatesammlung. Es ist sicher, dass der fromme Heerführer von den ernsten kirchlichen Ereignissen seiner Zeit tief bewegt war. Obwohl er sich nicht explizit zu den Lehren der Reformatoren bekannte, wurde er doch von den Kämpfen nach außen in Anspruch genommen und wurde weggerissen, bevor die große kirchliche Bewegung abgeschlossen war.
Der Reichstag war noch versammelt, als der neue Kaiser Karl V. vom französischen König Franz I. den Krieg erklärt bekam. Nach einem kurzen und unbedeutenden Feldzug in den Niederlanden begannen die ernsthaftesten Kämpfe in Welschland, wo Deutschland und Frankreich um die Oberherrschaft stritten. Die Franzosen hatten Oberitalien erobert, konnten es aber nicht halten. Ihre willkürliche und tyrannische Herrschaft hatte die Herzen der Menschen gegen sie gewendet. Die Mailänder sahen die Kaiserlichen als ihre Befreier. Am 20. November 1521 eroberten sie die Hauptstadt mit ihren Kriegstruppen und setzten den angestammten Herzog Franz Sforza, den Sohn des unglücklichen Ludwig Sforza, auf den Thron. Prospero Colonna, ein erfahrener Heerführer, führte die Kaiserlichen an, unterstützt vom Markgrafen von Pescara und Antonio de Leyva. Doch auch die Franzosen unter dem Marschall Lautrec versuchten wieder Fuß zu fassen. Obwohl es tiefster Winter war und die hohen Berge zwischen Deutschland und Welschland in Oberitalien von gewaltigen Schneemassen bedeckt waren, ließ sich Frundsberg nicht aufhalten. Er sammelte 12 Fähnlein, hauptsächlich aus Oberschwaben und Tirol, unter seinen Fahnen und brach am 12. Februar 1522 mit 6000 Landsknechten auf. Er plante, über das Veltlin und Como nach Mailand zu marschieren, aber die Graubündner versperrten ihnen den Weg. Ohne Zeit zu verlieren, entschied er sich rasch, wie ein zweiter Hannibal über die Alpen zu ziehen. Er wandte sich nach links über das Wormser Joch, durch das wilde Tal Camonica, ließ hunderte von Bauern einen Pfad ausheben und Brücken bauen und erreichte trotz tausend Mühen und Schwierigkeiten so schnell wie möglich die Ebenen Oberitaliens. Er zwang die Franzosen und ihre verbündeten Schweizer zum Rückzug. Auch die Vereinigung der Kaiserlichen mit Franz Sforza, der mit 6000 Söldnern aus dem Tridentinischen heranzog, konnten die Franzosen nicht verhindern. Am 4. April zog der neue Herzog Franz Sforza nach 22 Jahren Abwesenheit triumphal in Mailand ein. Inzwischen hatten die Franzosen auch Verstärkungen aus der Heimat erhalten, das Heer des Kaisers verließ Mailand und rückte den Franzosen entgegen. Bei dem alten Jagdschloss Bicocca, in einem Tiergarten eine halbe Meile von der Stadt entfernt, bezog es eine feste Stellung. Am Morgen des Sonntags nach Ostern, dem 27. April 1522, versammelten sich die Franzosen zur Schlachtordnung. Die Schweizer Eidgenossen, 15.000 Mann stark, standen diesmal geschlossen auf ihrer Seite und wo dies bisher der Fall war, hatten sie immer den Sieg errungen. Das Heer des Kaisers hingegen, des Herrn in Deutschland und Spanien, bestand aus deutschen und spanischen Truppen, denen sich italienische Scharen angeschlossen hatten. Frundsberg hatte die Reihen seiner Landsknechte hinter dem Hohlweg aufgestellt, rechts von ihm stand Franz von Castelalto aus Tirol, links schlossen sich die spanischen Büchsenmeister, die Arcabuceros, an, weiterhin stand Colonna mit der Reiterei und Pescara. Die übrigen Hakenschießer waren auf ungewöhnliche Weise vor der Angriffsfront in kleinen Haufen verteilt. Frundsberg hatte den Übergang über einen Bach im Rücken des Lagers gegen Mailand hindurch Franz Sforza sichern lassen, der noch in derselben Nacht mit seinen 6000 Fußsoldaten und 400 Reitern an einer Brücke Stellung bezogen hatte. Nun eilten die Schweizer in zwei großen Haufen heran. Mit wildem Anlauf wollten sie auf ihre alten Gegner, die schwäbischen Landsknechte, losrennen. Während französische Reitergruppen versuchten, das kaiserliche Lager zu umgehen, um es bei der Brücke von Sforza von hinten anzugreifen, stürmten die beiden Schweizer Haufen unter der Führung von Stein und Winkelried fast parallel auf den Hohlweg zu, wobei eine Anzahl französischer Edelleute in ihren vordersten Reihen war. Lautstark und tobend kamen sie heran, Steine in den Händen, um die Landsknechte mit roher Kraft zu überwältigen. Frundsberg war vom Pferd gestiegen, die Hellebarde in der Hand, und stellte sich an die Spitze der Knechte, sprach ihnen mutig zu und fiel mit ihnen allen auf die Knie. Wie immer rief er zu Gott und flehte um Sieg und Glück. Dann sprach er, auf in guter Stunde im Namen Gottes, und die Landsknechte erhoben sich, um die Eidgenossen zu empfangen. Inzwischen hatten diese den Hohlweg gefüllt, als plötzlich die Geschütze krachten und die Feuerrohre der Arkabuceros unermüdlich knatterten, sodass in wenigen Minuten 1000 Schweizer niedergestreckt auf dem Boden lagen. Wütend kletterten die anderen den Rand des Hohlwegs empor und standen den gesenkten Spießen der Landsknechte gegenüber. Winkelried erblickte die riesige Gestalt Frundsbergs im ersten Glied, von seinen Hauptleuten umgeben. Er kannte ihn aus Verona, wo beide dem Kaiser Maximilian in der umlagerten Stadt dienten. Als er ihm nahe kam, rief er, treffe ich dich hier, alter Kamerad. Du musst von meiner Hand sterben. Aber Frundsberg antwortete, das soll, wenn Gott will, dir widerfahren. Dann stießen sie mit ihren langen Spießen aufeinander. Frundsberg erhielt einen Stich in den Schenkel, Winkelried wurde von einer Kugel niedergestreckt. Die Wunde hinderte Frundsberg nicht daran, tapfer weiterzukämpfen und gewaltige Streiche auszuteilen. Mit seinen Hauptleuten schlug er alle Hauptleute im ersten Glied der Eidgenossen nieder, trieb ihre Leute in die Flucht und eroberte die schweizerischen Fahnen. Auch an anderen Stellen wurde gekämpft und die Niederlage des französischen Heeres war besiegelt. Allein 3000 Schweizer waren gefallen. Die Überlebenden gaben Frundsberg den Namen Leutfresser von Bicocca. Der Sieg von Bicocca wurde von den kaiserlichen Heerführern sofort genutzt, um die Franzosen vollständig aus Oberitalien zu vertreiben. Am Freitag nach Christi Himmelfahrt, dem 30. Mai 1522, war die Eroberung von Genua eine Stunde vor Mitternacht nach harten Kämpfen vollendet. Die Soldaten wurden reich durch die Plünderung, die Frundsberg und die anderen Heerführer vergeblich zu verhindern versuchten. Gold, Silber und Edelsteine erbeuteten die gierigen Kriegsleute. Samt, Seide und Stoff maßen sie mit ihren Spießen ab. Deutsche und Verbündete stritten sich über die Beute. Frundsberg erhielt als Ehrengeschenk das silberne Zepter und den silbernen Schlüssel der Stadt Genua, sowie einen kostbaren Kompass, den er zusammen mit anderen Schätzen als Siegeszeichen in sein Schloss nach Mindelheim brachte. In Geschichten und Liedern wurde nun der Name Frundsberg und seine Tapferkeit vom deutschen Volk gerühmt und besungen. Seinen erstgeborenen Sohn Kasper ließ Frundsberg bei den Landsknechten in Welschland zurück.
Eines Tages erhielt Frundsberg, während er eine Weile auf seinem Schloss Mindelheim verweilte, Besuch von einem imposanten Herrn. Es war niemand geringerer als Herzog Karl von Bourbon, der Vetter des französischen Königs und einer der mächtigsten Männer in Frankreich. Er war zum Verräter an seinem Vetter, König Franz I. geworden. Dieser hatte ihn schwer gekränkt, Franz I. hatte Bourbon die Statthalterwürde entzogen. Im niederländischen Feldzug verwehrte er ihm den Oberbefehl und drohte sogar damit, das reiche Erbe Bourbons einzuziehen. So hätte Bourbon auf einen kleinen Grafenstatus herabgestuft werden können. Das wollte er nicht hinnehmen. Rachsüchtig plante er einen furchtbaren Verrat am König. Er verschwor sich mit einer Anzahl Unzufriedener und trat mit den Ratgebern des Kaisers Karl in geheime Verbindung. Franz I. hatte sich gerade darauf vorbereitet, das verlorene Oberitalien zurückzuerobern. Sobald Franz I. Frankreich verlassen hätte, sollte die Verschwörung in die Tat umgesetzt werden, der König sollte gestürzt und des Kaisers Heerscharen Frankreich besetzen. Aber die verräterischen Pläne des Herzogs von Bourbon wurden entdeckt, und dieser konnte sich glücklich schätzen, mit einer Anzahl seiner Edelleute über die Grenze Frankreichs entkommen zu sein. Der Krieg sollte in Italien entschieden werden. Dorthin war Karl von Bourbon als kaiserlicher Statthalter befohlen. Dort sollte Frundsberg bald sein Waffenbruder werden und an der Seite des ihm ungleichen, aber bemerkenswerten Mannes seine letzten großen Feldzüge machen. Was in Italien geschah, musste Frundsberg doppelt bekümmern. Schließlich waren seine treuen Waffengefährten, die tapferen Grafen von Lodron, also die Verwandten seiner Frau, beim kaiserlichen Heer. Dieses war durch die Kriegsmacht, die Franz I. nach Italien geschickt hatte, in Bedrängnis geraten. Doch die Kaiserlichen verteidigten und behielten nicht nur Mailand, sondern zwangen auch die Franzosen, sich wieder aus Italien zurückzuziehen. Jetzt sah Bourbon seine Stunde gekommen. Mit Pescaras Spaniern und den kaiserlichen deutschen Landsknechten unter dem berühmten Schädlin von Burtenbach, den Grafen von Lodron, Kasper von Frundsberg zog er im Juli 1524 nach Frankreich und erschien vor Marseille. Aber die Stadt war stark befestigt und tapfer verteidigt. 40 Tage lang mühten sich die Kaiserlichen vergeblich mit der Belagerung ab. Schon hörte man, dass Franz I. selbst mit einem französischen Heer und Verstärkungen von Schweizern heranrückte. Da ließ Pescara 7 Spanier den etwas beschädigten Teil der Festungsmauern erklimmen, um die Lage in der Stadt zu erkunden und zu sehen, ob ein letzter Sturm ratsam sei. 4 blieben auf dem Platz, Drei kehrten mit schweren Wunden und der Botschaft zurück, dass die Belagerten gut gerüstet seien und hinter den Bollwerken mit viel Geschütz ausgestattet seien. Schnell entschlossen drang Pescara trotz Bourbons Widerrede auf einen eiligen Abzug aus Frankreich. Ende September zogen die Spanier und die deutschen Landsknechte wieder nach Italien zurück. Tag und Nacht waren sie unterwegs. Es galt, dem rasch nachrückenden König zuvorzukommen. Pescara trieb daher auf äußerste Eile. Ein paar betrunkene Landsknechte waren eines Tages nicht fortzubringen. Da ließ Pescara ohne Erbarmen das Haus, in dem sie lagen, anzünden, damit sie darin verbrannten. Der französische König Franz I. brannte vor Eifer, den Feind und besonders Bourbon in Italien zu suchen. Noch einmal wollte er alles daran setzen, Mailand zu erobern. Mitte Oktober überquerte er die Alpen und stand mit seinem zahlreichen und gut ausgerüsteten Heer in den Ebenen der Lombardei. Schnell verzogen sich Antonio de Leyva, der erfahrene spanische Krieger, mit 500 Schützen, 200 gepanzerten Reitern und den 12 Fähnlein der Landsknechte, die von Marseille zurückgekehrt waren, in die Festung Pavia südlich von Mailand. Sebastian Schertlin, Ernst von Reischach, Martin Pfaff, Graf Christoph von Lupfen, Michael Alting, Heinrich von Kastelalt, Michael Mertel und Kaspar Schwegler waren die bekanntesten Kriegsmänner unter ihnen, dazu Kaspar von Frunsberg, der damals 23 Jahre alt war. Ängstlich warteten die Kaiserlichen in Pavia darauf, was der übermächtig erschienene französische König auf dem Schlachtfeld unternehmen würde. Mit Freude vernahm Pescara, dass er sich tatsächlich gegen Pavia wandte. Dort hatten sich wie vorher gehört die deutschen Landsknechte festgesetzt. Pescara vertraute darauf, dass sie den ungestümen Anführer der Franzosen ermüden und treu standhalten würden, bis zudem neue Hilfe aus Deutschland eintreffen würde. Pavia, mit seinen vielen oben abgeflachten und umzäunten Türmen, dem alten Sitz der lombardischen Könige, der zweitgrößten Stadt des Landes, liegt am Hang eines Hügels am linken Ufer des Ticino, der sich bald mit dem Po vereinigt, dort hatten sich die deutschen Landsknechte also festgesetzt. Die Einwohner von Pavia hatten gerade noch ihre Trauben, Melonen und ihr anderes berühmtes Obst einbringen können, als die Franzosen Ende Oktober mit der Belagerung begannen. Die Franzosen beschossen am 6. und 7. November die Nordwestseite der Stadt. Schon klaffte eine Bresche in der Hauptmauer. Und auch Jacques de la Palisse hatte mit seinen Geschützen eine Öffnung in der östlichen Mauer geschaffen. Da gab der ungeduldige König der Franzosen den Befehl, an vier Orten gleichzeitig zu stürmen. Aber die angreifenden Soldaten waren überrascht, als sie hinter dem Wall einen tiefen Graben und neue Schanzen vor sich sahen und aus den nächstliegenden hohen Häusern mit dem mörderischen Feuer der Hakenschützen empfangen wurden. Mit empfindlichem Verlust mussten sie sich eilig zurückziehen. Sebastian von Schertlin, Johann Baptist von Lodron, der Schwager von Frunsberg, und sein Sohn Kaspar Frunsberg hatten an der gefährlichsten Stelle tapferen Widerstand geleistet. Das gab den Belagerten neuen Mut. Die Kaufleute beherbergten und verköstigten die deutschen Landsknechte. An ihrer Seite arbeiteten die Bürger Tag und Nacht mit Hacken und Spaten an den Verteidigungswerken. Selbst vornehme Damen nahmen an den Schanzarbeiten teil. Das stattliche Gebäude der berühmten Hochschule, wo sonst vornehme Jünglinge in der Rechtsgelehrtheit ausgebildet wurden, wurde in ein Mühl- und Backhaus umgewandelt, wo die Backöfen unaufhörlich in Betrieb waren. Es gab keinen Zweifel, sie brauchten Hilfe von außen. Da verpfändete Charles de Lanois, der Vizekönig von Neapel, die Einkünfte seines Königreichs. Ein Abgeordneter ging mit dem Geld unmittelbar zu Georg von Frunsberg. Dieser sollte mit diesem Geld neue Landsknechtshaufen rekrutieren, nach Oberitalien ziehen und den Oberbefehl über den gesamten Haufen der kaiserlichen Landsknechte übernehmen. Bereits am dritten Weihnachtstag musterte der sogenannte Vater der frommen Landsknechte, 11 Fähnlein zu Meran in Tirol. Alsbald trat er den Weg an, nicht auf geharnischtem Ross, sondern als schlichter Landsknechtführer ritt er seinen starken Maulesel mitten unter seinen lieben Söhnen. Der winterliche Zug ging durch das Etschtal nach Rovereto, dann rechts am Gardasee hinab und erreichte Mitte Januar 1525 bereits Lodi. Dort warteten schon 18 Fähnlein, die ebenfalls mit dem Verkauf von Juwelen allerdings durch Graf Bourbon angeworben wurden und unter Führung von Ritter Marx Sittich von Ems über die Alpen marschiert waren. Hier also übernahm Frundsberg den Oberbefehl über das gesamte deutsche Fußvolk, nun insgesamt 29 Fähnlein oder 12.000 Mann, die er in zwei große Regimenter teilte. Mit Frundsbergs Ankunft wurde das kaiserliche Heer aus dem Tod erweckt, und alle waren wieder voller Kampfeslust.